Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich bin heute zu Besuch in Ostfriesland, genauer bin ich in Leer. Da sitze ich mit Albrecht Weinberg und mit seiner Mitbewohnerin Gerda Denikas am Wohnzimmertisch und bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Dankeschön.
Ja. Sehr gerne.
Sehr gerne, das fand ich auch, dass ich das machen kann.
Dass Sie mich noch einladen können. Albrecht Weinberg hat nämlich im März seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ich sehe hier in der Wohnung auch unendlich viele Spuren eines sehr bewegten Lebens. Fotos, aber auch Bilder, gemalte Bilder. Es hängen hier Urkunden und wir werden versuchen, darüber ganz viel zu erfahren in diesen zwei Stunden. Dieser 100. Geburtstag ist eigentlich überhaupt ein Wunder, denn Albrecht Weinberg hat drei Konzentrationslager und den Todesmarsch überlebt. 1947 ist er nach New York ausgewandert. Er hat dort viele Jahrzehnte gelebt. Mit 87 ist er dann zurück in die Gegend seiner Kindheit gekommen und seitdem geht er in Schulen und erzählt Kindern davon, was ihm angetan worden ist. Albrecht Weinberg kann wie kaum einer darüber erzählen, wie das Menschheitsverbrechen Holocaust seinen Anfang genommen hat, weil er eben Kind war, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Für ihn war die Kindheit im nahegelegenen Ort Rauderfehn, das ist, glaube ich, so circa 20 Kilometer weg. Heute heißt das dortige Gymnasium Albrecht-Weinberg-Gymnasium und hat Albrecht Weinberg ein Ehrenabitur verliehen. Ja. Herr Weinberg, das Ehrenabitur habe ich jetzt noch nicht an den Wänden hier hängen sehen. Erinnern Sie sich an diese Abiturverleihung?
Wenn die Studenten ihre Schulzeit absolviert hatten, da habe ich das Ehrenabitur bekommen. Es kam aus dem blauen Himmel. Hab ich ja gar nicht mit gerechnet, mit sowas. Die sind einfach fabelhaft da gewesen.
Also eine wunderbare Veranstaltung für Sie. Und Sie haben ja nie Abitur machen dürfen, beziehungsweise sind 1936 in Rauderfehn aus der Schule rausgeworfen worden. Waren Sie eigentlich gerne in der Schule? Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Ich bin gerne zur Schule gegangen als kleiner Kind. Ich war sehr stolz. Ich habe einen ganz neuen Tornister, wie man damals gesagt hat, auf meinen Rücken gehabt und eine Spitztüte, wie die Kinder haben im ersten Schultag. Es war eine große, große Affäre in unserer Familie und mit meinen Freunden aus den Nachbarhäusern. Mhm.
Und als Sie dann nicht mehr gehen durften, 1936, da waren Sie 11 Jahre alt. Ja. Da waren Sie so alt wie die Kinder, wenn Sie so in Schulklassen sitzen.
Ja.
Wie fangen Sie an mit so Kindern von 10, 11, 12, 13 Jahren? Wie fangen Sie an, von sich zu erzählen?
Ja, das geht bei mir, Frau Denecker sagt, wenn ich anfange zu reden, dann höre ich nicht auf. Das kommt automatisch bei mir. Die einzige Sache ist, ich kann mich noch entsinnen, was passiert war, wenn ich das junge Alter hatte.
Und können dann direkt erzählen von Dingen, die Kinder wahrscheinlich nachvollziehen können.
Ja, genau.
Genauso alt wie
damals,
Sie damals.
Wir als kleine Kinder, wir haben wohl gewusst, dass wir Juden waren, meine Familie. Und wie das auf so einem Dorf ist, da hat jeder eine gekannt, was für eine Religion sie haben und so weiter und so fort. Aber das hat ja bei uns Kindern gar keine Rolle gespielt. Wir haben zusammen gespielt mit Marmel und Verstecken. Und wir hatten ja kein Handy oder eine elektrische Eisenbahn. Wir waren sozusagen self-employed, wie man sagt auf Englisch.
Da kann ich mir, wenn Sie das jetzt so erzählen, richtig vorstellen, wie Sie eben den Kindern, in den heutigen Kindern, den Schülerinnen und Schülern auch erzählen, wie ihr Leben damals war. Trauen die sich, Sie was zu fragen?
Manche sind sehr scheu, wenn die Schullehrer dabei sind, dann sind sie ein bisschen zurückhaltend. You know? Aber wenn dann alles vorbei ist, dann kommen sie zu mir, wo ich da sitze und da werden Bilder gemacht und Handshakes und Bilder und einfach fabelhaft. Die haben, wie man so früher gesagt hat, Kindermund spricht Herzensgrund. Dann frage ich sie, habt ihr auch noch einen alten Opa zu Hause oder so weiter? Nee, der ist 70 oder der ist noch jünger. Die haben ja gar keine Ahnung gehabt. was wir damals mitgemacht haben.
Also so entsteht dann gleich so ein Band irgendwie auch, stelle ich mir so vor.
Ja, junge Leute sind eben so, die haben keine Scheu.
Ich habe mal ein Foto rausgesucht. Ich habe es hier jetzt auch in Ihrer Wohnung schon hängen sehen. Ich habe es in Ihrem Buch, damit die Erinnerung nicht verblasst, wie die Nummer auf meinem Arm, sein Buch mit Ihren Erinnerungen, Lebenserinnerungen. Da sind auch Fotos drin. Und ich habe ein Foto gesehen, da sind Sie so alt wie die Kinder, die heute vor Ihnen sitzen. Mhm. 13, 14 Jahre alt, sind ein ganz kleiner Junge mit so einer Arbeitshose an und haben einen Pflug in der Hand und ein großer Ochse geht vor ihnen. Ich glaube, Sie flügen da?
Ja, wenn Sie richtig gucken, sahen zwei Ochsen.
Oh, da sind zwei, die sind direkt hintereinander. Nein, ich habe nur einen gesagt. Stimmt, das
ist ja, der eine läuft auf der Erde und der andere läuft
in
der Furche, ja.
Sie waren sehr klein. Ich glaube, Sie wurden Krümel genannt. Stimmt das?
Genau.
Weil Sie so klein sind.
Aha.
Vielleicht, Frau Denikas, erklären Sie einmal, weil Sie viel die Organisation übernehmen. Wo finden solche Treffen statt?
Ja, bis vor anderthalb Jahren sind wir immer in die Schulen gefahren. Die Schulen riefen an, haben gefragt, ob wir Zeit hätten oder ob wir kommen könnten. Und dann habe ich praktisch die Termine gemacht, sind wir da mit dem Auto hingefahren. Nachdem das Buch erschienen ist, sind wir auch schon weiter wo. Wir haben in Berlin, hat er schon erzählt, wir waren bei BASF in Ludwigshafen, haben wir erzählt und auch so richtig weite Touren schon gemacht mit Übernachtung und allem. Aber seit gut anderthalb Jahren haben wir gesagt, das möchten wir nicht mehr. Herr Weinberg möchte abends immer in seinem Bett schlafen, was man ja auch verstehen kann. Und seitdem gehen wir hier in die jüdische Schule hier in Leer. Das ist eine Gedenkstätte. Gott sei Dank ist das Gebäude erhalten geblieben.
Ich habe es mir heute Morgen angeguckt, ein wunderbar restauriertes Gebäude.
Ja, ja. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Herr Weinberg mit seiner Schwester aus Amerika zurückgegangen ist. Das hatte aber nichts miteinander zu tun. Hat der Landkreis, der Landrat, Herr Bramlage damals, hat die jüdische Schule zurückgekauft von
das
privater
war in den
80er
Hand. Jahren.
Ja, ja. Das ist, soweit es geht, original restauriert und ganz, ganz toll gemacht.
Und da finden dann so Begegnungen
statt?
Ja,
da ist so ein großer Anbau gekommen, wo ungefähr 50 Mann sitzen können. Und da sitzen wir dann und er erzählt.
Sind es immer nur Gymnasiasten?
Nein, das sind auch alle. Also die Voraussetzung, damit die kommen können, haben wir gesagt, sie müssen sich schon mal mit seinem Leben befasst haben. Sie sollten den 37-Grad-Film im ZDF, es gibt so eine halbe Stunde.
Es gab eine Dokumentation über Sie.
Ja, eine Dokumentation über uns beide sollten sie sich angeguckt haben. Und sie sollten Fragen vorbereitet haben. Und so kommen die immer. Der eine kommt mit Tablet, der andere kommt mit Handy, der zweite kommt mit einem Zettel, ganz ursprünglich. Und dann haben die ihre Fragen vorbereitet.
Können die Kinder das überhaupt verstehen, was sie da von ihnen erfahren?
Ja, ich denke ja. Die sind sehr attendend und haben auch Fragen. Aber in Wirklichkeit, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die sich da ein Bild machen können, was denen ihre Großeltern zu der Zeit gemacht haben. Manche sagen sogar, ja, mein Onkel oder dies und der war bei der SS oder war bei der SA oder hat hier gedient und da. Ja. Die sprechen ganz frei weg, you know.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Kindern gemacht, deren Eltern jetzt nicht aus Deutschland kommen, die zum Beispiel aus der Türkei kommen oder aus arabischen Ländern?
Da sind ab und zu mal Kinder dabei oder Mädels, die Kopfbedeckung, die Muslimen sind. Und ich sage ganz frei weg, wie ist das zu Hause? Seid ihr religiös oder nicht? Weil wir als Kinder, wir sind ja mehr oder weniger verfolgt worden wegen unserem Glauben, nicht? Und das geben die ganz, ganz freie Antwort. Ja, letzte Woche oder zwei Wochen zurück hat ein Mädel sich neben mir gesetzt und wir haben zusammen geredet. Habe ich gesagt, seid ihr religiös zu Hause? Ja, wir sind religiös. Weil die ein Kopftuch auf hatte, nicht? Und da sage ich, esst ihr auch Schweinefleisch? Nein, nein. Aber ich habe gesagt, ich esse gerne Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja, wir auch oder ich auch, sagt sie zu mir. Aber da sage ich, Würstchen hat ja meistens Schweinefleisch in Europa drin. Nee, heutzutage kann man es auch mit Geflügel kaufen. Das war ihre Antwort.
Ja, also so unterhalten sie sich und fragen eben die Kinder auch nach ihren Erfahrungen.
Ganz offen und frei.
Das ist interessant, denn vielleicht haben Sie es mitbekommen, die neue Bildungsministerin Karin Prien von der CDU, die ja selber auch jüdische Vorfahren hat, die im Holocaust umgekommen sind, hat jetzt gerade gesagt, dass Schülerinnen und Schüler so Pflichtbesuch in der KZ-Gedenkstätte.
Ja, das habe ich auch heute nachgehört.
Ja, wie stehen Sie dazu? Wie finden Sie den Gedanken?
Ja, das in meiner Meinung ist, heutzutage die Gedenkstätte ist ja ein Museum, da ist ja nichts mehr da. Das kann ja gar nicht gezeigt werden, was sich da getan hat. So, die gehen da hin und sehen ein paar Bilder und so weiter. Und wenn ich nach Bergen-Belsen kam, das war ein Friedhof auf der Erde, tausende von toten Häftlingen. Und heutzutage, wir waren da mit dem 80. Befreiungstag und es ist aufgeräumt, die Massengräber sind aufgefrischt worden sozusagen. Man kann sich wohl ein Bild machen, aber man geht da vorbei und ich habe gestanden neben den Massengraben und da war ein Schild dran, 5000 tote Häftlinge wurden da begraben. Das kann man ja gar nicht wiedergeben. Ein Mensch, 17, 18 Jahre, ist auch erwachsen und an so einem Massengrab vorbeigeht. Wie und wo und
kann
was damals
vorstellen.
War.
Ja. Sie hören nachts viel Radio, nicht? Deswegen haben Sie gerade gesagt, habe ich heute Nacht gehört.
Ja, ja.
Die interessante Diskussion, die jetzt stattfindet, ist ja auch, was bringt ein Besuch in so einer Gedenkstätte, die so aussieht, wie Sie sie gerade auch beschreiben, viel wichtiger wäre vielleicht mit den Kindern, vielleicht auch gerade mit Kindern, die jetzt gläubige Muslime sind oder so. Also zu erfahren, wie wird Religion und vielleicht Verfolgung wegen Religion, das waren ganz andere Themen.
Wenn ich mit älteren Leuten rede und so weiter, die haben mir gesagt, das war ja gar kein Thema nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, was sich damals getan hat. Und für uns deutsch-jüdische Kinder, das war ja keine Hoffnung, wie Deutschland damals ausgesehen hat, dass wir hier irgendwie Fuß fassen konnten. Und wir wollten es auch gar nicht. Wenn die Familie war ermordet, alle waren ermordet. Und wir wollten nach Palästina. Und Palästina konnten wir auch nicht hin damals, weil der Engländer noch einen Schlüssel und ein Schloss drauf hatte.
Sie sind nicht reingelassen worden.
Ja, und dann sind wir nach Ostfriesland, wollten wir, ich mit meiner Schwester oder meine Schwester und ich, nie wieder hin, was man uns hier angetan hat. Der Antisemitismus hier war hier ganz, ganz, ganz verheerend. Und dann sind wir hin. Nachdem wir gesucht haben, ob noch Familienmembers überlebt haben, dann sind wir in ein DP gegangen, bei Frankfurt war das.
Ein Lager für Displaced Persons, also für Menschen, die keinen Wohnsitz haben.
Ja, so ein Displaced Persons Camp. Und dann kam die Nachricht, wir sollten mit einer Hilfsorganisation nach Amerika auswandern.
Und so sind Sie dann Jahrzehnte in Amerika gewesen, aber wiedergekommen. Albrecht Weinberg, bei dem ich heute zu Besuch bin, ist nach vielen Jahrzehnten zurückgekommen nach Deutschland und auch, wo Sie gerade gesagt haben, wir wollten nach Palästina und sind aber nicht hingekommen. In Israel waren Sie viele Jahrzehnte später, zum Beispiel auch noch mit 97, auf einer Klassenfahrt.
Ja.
Wenn man mit 97 eine erste Klassenfahrt machen kann, das erfahren wir gleich hier im Gespräch mit Albrecht Weinberg. Das war einer der weltbesten Gitarristen, den wir gerade gehört haben, der Schotte Mark Knopfler. Vielen als Gründer der Dire Straits bekannt, aber auch solo erfolgreich. Diesen Song widmete Mark Knopfler der Schriftstellerin Beryl Bainbridge. Albrecht Weinberg. Bei ihm und seiner Mitbewohnerin Gerda Dänekers bin ich heute eingeladen in Leer. Albrecht Weinberg hat erzählt, wie er vor Schülerinnen und Schülern von seinem Leben während der Nazi-Herrschaft erzählt. Bis heute macht er das mit 100 Jahren noch. Angeblich können sich Kinder ja nicht mehr konzentrieren, länger als wenige Minuten. Wie erleben Sie das, Frau Dänekers, wenn Sie in den Veranstaltungen sind? Das sind ja lange Stunden. Ja, warum ist da so eine Spannung, so
ein
Interesse?
Das ist das Faszinierende. Als wir damals noch in den Schulen, dann haben wir ja vor 100, 200 Kindern, hat er dann ja erzählt, da habe ich schon immer gesagt, da nimmt keiner sein Handy, da wird keiner unruhig. Und jetzt, da sind ja maximal, wo wir jetzt sind, 50 Kinder immer, da macht keiner Unsinn, da ist keiner unruhig. Das tollste Kompliment haben wir jetzt, vor 2 Wochen war eine Schule da vom Leiner Stift, das ist hier in Ostfriesland so eine Organisation, da gehen Kinder zur Schule, die schon mindestens 3-mal von irgendwelchen Schulen geflogen sind, wegen Unruhe, was auch immer. Und die waren da, da war eine Klasse da und hinterher hat die Lehrerin zu mir gesagt, sie haben heute was geschafft, was ich nicht in einer Schulstunde nie nicht schaffe, dass die Kinder sitzen bleiben und zuhören. Und denn in ihrer normalen Schulstunde ist ständig einer unterwegs und muss raus, und weil die so unruhig sind, nicht? Selbst diese Kinder haben so fasziniert zugehört, was er erzählt hat.
Das war eine der besten Stunden, die wir mit Schülern hat.
Ja, das war wirklich
toll. Die haben mich umarmt, die haben mich geküsst.
Ja.
Unglaublich. Ja.
Wahrscheinlich, weil sie so unverstellt auf die Schülerinnen und Schüler zugehen, ne? Weil sie einfach erzählen.
Und ich mache mir ein Bild, wer weiß, was die Eltern mit den Kindern zu Hause anstellen, nicht?
Das weiß man nicht.
Also, dass sie auch über die Kinder nachdenken.
Er hat einen unheimlichen Zugang zu den Kindern. Das ist, er fragt die auch immer gleich. Also er ist unheimlich interessiert am Leben anderer.
So wie Sie eben gesagt haben, dass Sie die Schülerin mit Kopftuch nach ihrem Leben fragt. Die fühlt sich eben auch gesehen.
Ja, immer. Das ist ganz faszinierend.
Die Sympathie ist ja so groß, dass aus den Reihen der Schülerschaft vor Jahren der Wunsch kam, die Schule in Rauderfehn in Albrecht-Weinberg-Gymnasium umzubinden.
In Rauderfehn ist er der absolute King. Und er wird nur umringt, er kommt überhaupt gar nicht weiter, und das sieht man auch in diesem
Fotografiefilm.
Hallo Albrecht.
Hallo Albrecht.
Ja, da ist er der Star, absolut.
Es ist unglaublich, wenn ich mir überlege, wie es war, wenn ich das Alte war in Rauderfehn. Ja. Im Anfang haben wir eine ganz normale Jugend gehabt, nicht mit unseren Nachbarn und mit den Kindern. Mhm. Aber
und das Gymnasium Rauderfehn macht ja auch das, was die Frau Prien vorgeschlagen hat. Logisch bei dem Namen. Also da geht der 13. Jahrgang geht immer nach Bergen-Belsen. Da haben die eine Kooperation mit und arbeiten das durch. Und der 10. Jahrgang geht immer nach Esterwegen. Das ist gar nicht weit von hier, gute 20 Kilometer. Von Rauderfehn ist es noch dichter. Und das ist ja auch eins der ersten Konzentrationslager gewesen. Und da geht immer der 10. Jahrgang hin. Also die machen das schon so.
Sie sind im Herbst 2022 mit 97 Jahren, haben Sie, ich nehme mal an, Ihre erste Klassenfahrt gemacht.
Mit Schülern und auch mit Lehrern.
Und dabei. Da sind Sie nach Israel.
Ja.
Nach Israel gefahren. Ich habe in dem Buch Bilder gefunden, wo Sie von Schülerinnen und Schülern durch Jerusalem im Rollstuhl geschoben werden.
Nicht nur in Jerusalem, in den Bus rein und in den Bus raus und überall, ja, die wollten ja auch ein bisschen von Israel sehen, nicht? Die wollten schwimmen gehen und so weiter, nicht? Aber
wie hat Ihnen das gefallen, also Israel mit den Kindern, mit so jungen Menschen zu erleben?
Ja, wir waren eine tolle Gruppe. Wie hat das gefallen? Wunderbar. Wir waren in Jugendherbergen und dann zusammen gegessen und so. Und am Abend haben wir am Tisch gesessen und haben. Ich habe gesprochen mit den Kindern und ja, die wollten natürlich das Land erkundigen und die waren eine tolle Gruppe.
Das ist das Spannende, das Land heute und das Land, aber eben auch die Gedenkstätten. Ich habe in Ihrem Flur hängt ein, oder in einem Zimmer habe ich hier gesehen, ein großes Foto, wo Sie in Yad Vashem sind mit den Schülerinnen und Schülern.
Ja.
Ja.
Was passiert da mit Ihnen, wenn Sie in so einem mit Kindern...
Das ist keine leichte Sache für mich. Ich bin dann nicht ansprechbar, sagen wir mal so. Aber die Kinder, die schieben mich und in den Rollstuhl und ich werde angesprochen von Zivilisten, von Touristen, die von überall herkommen. Und eine Familie hat meine Häftlingsnummer auf den Arm gesehen. Oh, sie waren im Konzentrationslager und so weiter. Ne? Die konnte das gar nicht glauben, dass ich da mit Schülern in Israel war.
Wenn Sie sagen, ich bin dann nicht ansprechbar, dann merken die Schülerinnen und Schüler auch, was das für sie bedeutet. Ne?
Ja, ich meine, ich kann in den Kindern nicht reingucken. Aber die waren ja schon so sehr interessant, wenn das zustande kam. Mhm. Ob die das Geld hatten, ob die Eltern erlauben, denen mitzufahren. You know, ist ja ein Land, wo alles Mögliche passiert jeden Tag. Man weiß ja nicht, was morgen ist, nicht? Und das sind natürlich normale Familien, und die lassen die Kinder mitgehen. Ist von beiden Seiten ist es wunderbar, in meiner Meinung.
Sie haben ja vorhin darum erzählt, dass Sie eigentlich nach Palästina wollten. Ihre Eltern haben Sie auch in den 30er Jahren in ein Camp geschickt, in ein Camp der Hashanah-Bewegung. Das war das, wo wir eben gesagt haben, wo ich dieses Foto gesehen habe, wo Sie
da gearbeitet haben. Ja.
Das war so eigentlich eine Vorbereitung auf Palästina?
Ja, das war so. Wenn wir nicht mehr zur Schule gehen durften, und das war nach, ich glaube, das war nach der Kristallnacht sozusagen, und da haben sich die Eltern hier in Leer, die noch schulpflichtige Kinder hatten, haben die sich zusammengetan, was machen wir mit unseren Kindern, wenn wir noch eine Gelegenheit haben, ins Ausland zu kommen, dass wir auswandern können. Die Kinder müssen ein Fach kriegen und so weiter. Da wurden von irgendeiner Organisation Arbeitscamps aufgelassen, so wie man gesagt hat, Haschera, das war für Landwirtschaft, da waren Schlosser, Camps, da waren Tischler-Camps über Deutschland, wo nur jüdische Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen konnten, ein Fach lernen konnten. Nicht? Aber der Krieg hat ja schon angefangen mit Polen damals.
Tatsächlich, Sie sind damals nicht nach Palästina gekommen. Sie sind auch nach dem Krieg nicht nach Palästina gegangen. Wie schauen Sie denn heute auf Israel?
Ich habe da noch ein bisschen Verwandtschaft. Und ich fühle sehr, sehr traurig darüber, was sich da passiert. Nicht nur von der israelischen Seite, auch von der arabischen Seite oder von der palästinensischen Seite. Was sind wir Menschen noch blöd, anstatt an einem Tisch zu sitzen und die Unannehmlichkeiten oder die Differenzen auszuarbeiten. Das ist doch Wahnsinn heutzutage. Und man hat gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder Krieg, ist nur Krieg seitdem. Aber ich habe nicht viel damit zu tun mehr, mit meinem Alter.
100 Jahre ist er alt, Albrecht Weinberg, bei dem ich zu Gast bin. Ich möchte übrigens eins Ihrer Lieblingslieder jetzt spielen. Das ist Jerusalem of Gold von der israelischen Komponistin
Sie Lyrikerin Naomi Shemer.
Wir spielen es in einer Version, wo die israelische Sängerin Liel Kollet singt, und zwar auf Englisch.
As clear as wine, the wind is flying among the dreamy pines. As evening light is slowly dying, a lonely bell still chimes. Jerusalem.
Ich bin zu Gast bei Albrecht Weinberg in Leer in Ostfriesland. Albrecht Weinberg, der im Alter von fast 90 Jahren in die Stadt zurückgekehrt ist, aus der die Nazis ihn und seine Familie deportiert hatten. Sie haben schon, Herr Weinberg, uns immer wieder so ein paar Blicke werfen lassen können in Ihre Kindheit. Ich würde noch gerne ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Sie sind 1925 geboren, so circa 17 Kilometer von hier in Rauderfehn. Sind Sie geboren und aufgewachsen mit zwei älteren Geschwistern, Dieter und Friedel, und Ihr Vater war Schlachter und Viehhändler. Das heißt, Tiere waren für Sie, der Umgang mit Tieren war für Sie ganz normal, schon als kleines Kind, ja?
Ja, genau. Ja, ich war ein Dorfmensch sozusagen, ein Dorfkind.
Waren Sie mit Ihrem Vater auch auf Viehmärkten?
Nee.
Da hat er Sie nicht
Aber wir haben Viecher zu Hause gehabt und Kühe wurden verladen mit der Kleinbahn nach Lingen und wo einmal in 14 Tagen ein Markt war. Früher war öffentlicher Markt. Und da kamen Käufer von Deutschland, auch von Ausland. die ostfriesische Milchkuh war ein begehrter
begehrtes Tier, Objekt, begehrtes Tier.
Weil die viel Milch geben.
Ich stelle mir Ihren Vater als einen sehr starken, vielleicht auch ein bisschen rauen Menschen vor. Wie war Ihr Vater?
Ja, wie das so. Papa war ein guter Vater. Wir wurden nicht geschlagen als Kind. Wir hatten ein normales Familienleben. Meine Mutter kam von einer Familie, da waren 5 Mädels und 5 Jungs, auch nicht weit von hier. Und 4 von denen haben hier in Leer gewohnt.
Sie haben eben gesagt, der Viehmarkt in Lingen, und da kamen die von überall her. Und Ihr Vater als Viehhändler mittendrin, war er ein anerkannter Bürger in Rauderfehn? Wie war das?
Ich denke, ja. Ich war ja ein kleiner Junge, ich kann mich da nicht dran entsinnen, aber man sagt, er war mit seinen Brüdern im Ersten Weltkrieg Soldat, deutscher Soldat. Einer von seinen Brüdern hat sein Leben gegeben fürs Vaterland. Und wir waren deutsche Bürger, aber man hat uns doch staatenlos gemacht und wir waren nil, wir waren nicht mehr ansprechbar.
Sie erzählen so viel darüber, weil Sie jemand sind, der genau diese Entwicklung ja erlebt hat. Ja. Also von einem anerkannten Bürger. Ihr Vater war, glaube ich, auch in der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein.
Ja, so sagt man. Und außerdem wurde bei uns vorm Haus ein Adolf-Hitler-Platz gebaut, direkt schräg gegenüber auf der anderen Seite der Straße. Und da ist denn das Jungvolk schon morgens gekommen. Da wurden Fahnen, Mast aufgebaut und dann wurde die Hakenkreuzfahne hochgezogen und dann wurden die Hetzlieder gesungen. Und für meine Eltern oder für meinen Vater als ehemaliger Soldat, für den muss das ganz schlimm gewesen sein. Aber wir als Kinder, da möchte ich auch mitlaufen und mitmarschieren und singen. Man hat ja das nicht verstanden.
Diese Aufmärsche haben Ihren Eltern natürlich totale Angst gemacht, direkt vor Ihrem Haus.
Ja.
Ich habe öfter mal, wenn ich mit jüdischen Mitbürgern mich unterhalte, davon gehört, dass gerade früher auch christliche Nachbarn oft bei jüdischen Ritualen geholfen haben. Also zum Beispiel Essen gekocht für den Schabbat. War das bei Ihren Nachbarn
ja,
auch?
Ja, wir hatten den jüdischen Glauben. Unsere Nachbarn waren Protestanten und katholisch oder was jeder war. Das war eine Privatsache. Im jüdischen Glauben ist, dass der Schabbat einer der höchsten Feiertage ist für Juden. Und das sind solche Ritualen oder Angewohnheiten oder Sitten, dass die nicht mit dem Fahrrad fahren durften oder ein Feuer anmachen und so weiter. Das waren solche, wie sage ich, ungläubigen Gesetze, wo wir als Kinder keine Ahnung von hatten. Aber wie das früher war, ein Nachbarmädel, die ihr Haushalt lernen wollte, ist bei uns angestellt worden. Und wenn dann der Schabbat kam, dann hat die den Ofen angemacht.
Aber auf jeden Fall so ein Miteinander. Also die jüdischen und die christlichen Nachbarn haben miteinander den Alltag geteilt.
Ja.
Sie hatten auch nicht jüdische Freunde, oder? Ganz am Anfang in ihrer Kindheit.
In Rauderfehn waren 2 holländische Familien. Die sind in den 30er Jahren wieder zurück nach Holland. Und da waren wir alleine. Das hat jeder eine gewusst. Oh, das ist der Jude Alfred Weinberg mit seiner Familie.
Also der Jude Alfred. So war, ich glaube, Sie haben irgendwann auch gesagt, Ihr Vater wurde eigentlich immer nur der.
Ja, bei uns wurde immer die Religion zuerst gesagt. Wenn ein Fremder kam, ein Bauer, der eine Kuh kaufen wollte oder verkaufen und so weiter und sich nicht auskannt, wo wir wohnten damals wahrscheinlich. Und dann hat, wenn er jemand gefragt hat, denn auf Plattdeutsch natürlich, wo wohnt der Alfred Weinberg, dann wurde immer gesagt, zuerst kam unsere Religion, der Jude Alfred Weinberg. Nicht nur Alfred Weinberg oder unsere Nachbarn, die Schmidt oder Kramer heißen und den Namen Fritz oder Moritz hatten, da wurde nicht die Religion zuerst benutzt.
Bei Ihrem Vater aber schon. Erinnert sich Albrecht Weinberg vom Alltag in seiner Kindheit in Rauderfehn, ganz nah hier bei Leer, wo ich heute zu Besuch bin mit Deutschlandfunk Kultur. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Die britische Sängerin Celeste mit ihrem Song Love is Back. Albrecht Weinberg, bei dem ich heute zu Gast bin, hat uns vom Leben hier in Ostfriesland erzählt, vor 1933, um 1933, vom Zusammenleben zwischen Juden und Christen und eben auch von Kinderfreundschaften, denen es bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz egal war, welcher Gott da angebetet wird. Albrecht Weinberg hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, genau das auch zu erzählen, in seinem hohen Alter von 100 Jahren zu erzählen, wie dieses Gift der Nationalsozialisten in die Bevölkerung eingesickert ist. Können Sie sich erinnern, wann die ersten braunen Uniformen aufgetaucht sind in Rauderfehn?
Nö, kann ich mich nicht entsinnen. Ich kann mich nur entsinnen von dem Adolf-Hitler-Platz bei uns vorm Haus und meine Schulfreundin, meine vorherigen Schulfreunde zum Jungvolk gingen oder Hitlerjugend, wenn sie schon älter waren. Und dann mit einmal wurde ich links liegen gelassen. Nicht? Eines Tages komme ich aus dem Haus und mein früherer Freund Hermann hat auf der Straße gestanden und ich komme aus dem Haus. Hermann, willst du mit mir spielen? Ich darf mit dir nicht mehr spielen, du bist ein Jude. Aber auf Plattdeutsch hat er das gesagt. Ja, und ich war natürlich als kleiner Junge sehr erstaunt oder erschrocken. Und ich gehe nach Hause, ich habe geweint, Mama ist in der Küche. Und was ist los? Ja, Hermann will nicht mehr mit mir spielen, ich bin Jöd. Das habe ich ja nicht verstanden. Und da hat sie mir erklärt oder erklären wollen, ja, wir haben jetzt eine andere Regierung und so weiter und so fort. Wir sind ja deutsche Bürger und wir sind da nicht mit einbegriffen. Es wird schon wieder anders werden. Aber ich als kleiner Junge habe ja das nicht verstanden. Es wurde immer schlimmer.
Ich kann mich erinnern, in dem Buch, was ich gelesen habe, mit Ihren Erinnerungen, da schildern Sie eine Situation, wo Sie im Winter in den Feldern sind und in einen Kanal fallen.
Ja, mein Geburtshaus ist direkt am Kanal gewesen. Ja, wie das war. Die Winter sind sehr kalt gewesen, früher nicht so wie heutzutage. Erwachsene Männer haben Schlittschuh gelaufen und Jugendliche auch. Ja, natürlich, ich wollte auch gerne Schlittschuh laufen, aber ich hatte keine. Aber wir hatten einen Nachbar, der hat eine Schmiede gehabt. Und ich durfte öfter in der Schmiede sein und den Blasebalg ziehen, damit die Flamme schön heiß ist, dass er das Eisen an den Eisen arbeiten konnte. Da habe ich gesagt, Onkel Brunsemer, kannst du mir auch ein paar Schlittschuh machen? Ja, das kann ich schon. Da hat er irgendwas, ein Eisen genommen, hat es geschliffen und hat mir ein paar handmade, handgemachte Schlittschuh gemacht.
Die sich unter die Schuhe schnallen konnten?
Ja, ich bin aufs Eis gegangen und bin da rumgeschlittert. Aber die Leute, die da auch am Kanal gewohnt haben, Tag vorher, mit dem Beil haben sie ein Loch ins Eis gehauen. Die haben das Wasser benutzt. Es war ja alles sehr primitiv noch auf so einem Dorf. Und die haben die Tiere damit getränkt wahrscheinlich oder Fenster geputzt oder den Bürgersteig geschrubbt, wie das so üblich war. Aber das ist übergefroren in der Nacht mit so einer dünnen Eisschicht. Und ich komme da angerutscht, bin natürlich ins Wasser und das Eis gekommen. Und meine ehemaligen Schulkameraden, die am Ufer standen, haben sich halb tot gelacht und haben sich in die Rippen gestoßen, die Kinder, meine Schulfreunde, und haben gesungen auf Plattdeutsch, sitten Jüdin deib, wenn ich versuppt, ich help um nicht. Das heißt auf Deutsch, sitzt ein Jude im Kanal, wenn er verseucht oder er trinkt, sie werden ihm nicht helfen. Das waren meine Schulkameraden damals. So hat das da ausgesehen, ein Rauderfehn.
Das wurde immer schlimmer. Ja. Erstmal hat man sie irgendwann in Rauderfehn aus der Schule. Der Lehrer hat einfach gesagt, du kommst ja, nicht mehr rein.
Eines
hier.
Morgens kam der Lehrer.
36 war
das. Ich weiß nicht mehr, wie und wo, aber gesagt hat, du darfst nicht mehr zur Schule kommen. Ich habe einen Spitznamen gehabt, nicht Albrecht. Ich wurde Albi genannt als kleiner Junge, aber kann ich mich nicht entsinnen. Aber gesagt hat, du bist ein Jude, du darfst nicht mehr auf der Schule gehen. Ja. Das war ein Gesetz vom Staat, vom Government, dass jüdische Kinder nicht mehr in einer deutschen Volksschule das ABC lernen durften.
Als kleiner Junge mussten Sie dann hier in Leer. Wir hatten vorhin von der jetzt Gedenkstätte, von der jüdischen, ehemalig jüdischen Schule gesprochen. Ja. Auf die sind Sie dann gegangen. Das war ja weit weg. Sie mussten dann auch bei Verwandten wohnen, glaube ich. Sie haben nicht mehr zu Hause wohnen können, sondern hier bei der Verwandtschaft, damit Sie überhaupt die Schule besuchen können.
Meine Mutter hatte vier Geschwister hier in Leer. Und die eine Tante Marie hatte auch 4 Kinder. Die hat mich aufgenommen. Und meine Schwester war bei einer Nachbarfamilie untergekommen. Die hießen Frank. Da sind wir 2 Jahre hier in der Volksschule unterrichtet worden. Aber 6 Klassen in einem kleinen Zimmer, so halb so groß wie hier. Und haben nicht viel gelernt.
Und das war dann aber auch 38 vorbei mit den Pogromen. Erinnern Sie sich an die Pogrome?
Oh ja, genau. Dann kam die SA, nicht die Polizei. Am 9. November 38 haben die Türen eingehauen, die Fenster kaputt und haben geschrien, raus, ihr Dreckjuden, ihr Verbrecher und so weiter und so fort. Und haben uns kaum Zeit gegeben anzuziehen. Es war ja noch Mitternacht oder es war immer noch dunkel. Und dann sind wir durch die Straßen gejagt worden, wo Juden gewohnt haben, die mussten raus und haben uns nach dem Viehhof gebracht, hier in Leer. Da war jede Woche Viehmarkt. Und die Frauen und Kinder wurden ins Schlachthaus reingepackt und die Männer mussten den Viehhof aufmisten. Aber die haben die Frauen und Kinder und die Eltern in den Schlachthof reingebracht. Und in dem Schlachthaus, wo die Frauen und Kinder da eingesperrt waren, da hingen noch die Beile und die Messer und der Geruch und feucht. Und natürlich, die Kinder haben geweint, die Mütter haben geweint, die haben nicht gewusst, was passiert. Aber einen Tag später konnten wir wieder nach Hause gehen, aber es war ja alles zerstört und mein Papa war nicht mehr dabei. Die wurden zusammengetrommelt und nach Oldenburg gebracht und die ganzen ostfriesischen Juden, Männer von 17 und mehr, wurden verhaftet und damals schon von Oldenburg nach Sachsenhausen bei Berlin ins Kassett gebracht. Ja, so ging das immer weiter. Mein Vater kam zurück, glaube ich, 2-3 Monate später. Aber er war eingeschüchtert, was man ihm da angetan hat, hat darüber nicht reden können. Vielleicht mit meiner Mutter, ja. Aber wir Kinder haben das nicht erfahren. Nee. Es wurde ihnen gesagt angeblich, du wirst entlassen, weil du den Soldat warst im Ersten Weltkrieg. Aber raus aus Deutschland, du musst verschwinden. Wenn nicht, dann holen wir dich wieder oder wir verhaften dich wieder und kommst wieder ins KZ.
Gab es denn eine Möglichkeit für Ihre Eltern raus aus Deutschland?
Damals schon nicht mehr. Erstmal musste man Geld haben für eine Schiffskarte oder man musste einen Verwandten haben oder man musste eine Bürgschaft haben. Ich meine, ich war ein kleines Kind, aber meine Eltern, die hatten ja nichts. Es wurde uns ja alles abgenommen. Wie man so ein schönes Wort gehabt hat, alles wurde arisiert.
Nach der Pogromnacht sind Sie und Ihre Schwester dann eben auf das Gut Bresen, Groß-Bresen gekommen, wo noch Ihre Eltern die Hoffnung hatten, dass es vielleicht noch zu einer Auswanderung der Kinder kommen könnte.
Ja.
Und da haben Sie, glaube ich, noch so ein bisschen, noch mal nach dieser schrecklichen Zeit, die Sie erlebt hatten, noch mal so ein bisschen Freiheit und Jugend gehabt. Ne?
Unter uns waren wir da und die Kinder kamen von ganz Deutschland. Ne? Wir waren wirklich zufrieden, obwohl wir doch gar keine Verbindung mehr mit den Eltern hatten und so weiter. Ne? Erstmal hat man kein Geld gehabt. Aber manche Kinder kamen aus wohlhabenden Familien, die hatten noch eine Kamera und da wurden noch einige Bilder gemacht.
Ich glaube, ich habe hier auch Fotos gesehen in Ihrer Wohnung, in der wir gerade sind. Da hängen auch Fotos im Buch, sind auch ein paar Fotos, wo junge Mädchen zusammensitzen.
Ja, genau.
Und arbeiten oder so.
Ja, ja. Und da waren auch schon 17-Jährige, glaube ich, und Ältere schon. Und die haben sogar ein Stück
Theater aufgeführt?
Ja, ein Theaterstück vorgeführt. Ja, die haben ein Lied fabriziert vom Kuhstall in Groß-Bresen. Das weiß ich, kenne ich heute noch. Das werde ich euch mal vorsingen jetzt.
Ja, machen Sie.
Schweizer, Schweizer, es ist ein Graus. Ich kriege keinen Tropfen raus. Die Kuh hält nicht still, die Kuh hält nicht still. Die will nicht so, wie ich es will. Das war so ein Referent.
Ja.
Das war für uns Kinder Wir kamen vom Dorf. Wir waren ganz zufrieden sozusagen.
Da ahnt man, dass die Zeit dann noch mal so eine ganz kurze Zeit schöner war, ne?
Ja, das war. Aber dann kam die Breslauer Gestapo, die hat uns halbiert.
Und dann sind Sie in ein Arbeitslager umgesiedelt worden.
Ja, das war später auch ein Arbeitslager.
In dem Buch sind Briefe von Ihrer Mutter abgedruckt. Und in der Gedenkstätte hier in der jüdischen Schule sind diese Briefe auch ausgestellt. Ich würde gerne einen Ausschnitt mal hören lassen. Ein Brief von Ihrer Mutter von 1941 an eine ehemalige Nachbarin hat sie den geschrieben. Da waren Ihre Eltern schon nach Berlin umgesiedelt worden, in so ein sogenanntes Judenhaus, genau. Und sie und ihre Schwester sind eben vom Gutshof in ein Arbeitslager deportiert worden. Und da schreibt ihre Mutter:
Meine liebe Gute, in Beantwortung der letzten Zeilen geht es uns gut. Wir schicken uns, müssen uns mit unserem Glauben helfen. Können es doch nicht. Es hat keiner mehr wie der andere. Aber es sind auch solche da, wie Sie, Gute, es sind, die an andere denken.
Dann erzählt Ihre Mutter von Verwandten, die mit einem Transport nach Theresienstadt deportiert worden sind. Verreist, schreibt Ihre Mutter in diesem Brief. Und dann:
Die kleine Rosel wird wohl von ihrer Mutter getrennt worden sein. So wird es wohl gemacht. Aber die Stunde ist noch nicht da. Die Zeit der Erlösung kommt. Nur, wer übersteht?
Ja, meine Mama.
Wenn Sie diese Zeilen hören, ahnten Ihre Eltern da, was passiert?
Ja.
Die Zeit der Erlösung kommt, nur wer übersteht, fragt sie sich. Und sie spricht von ihrer Cousine Rosel.
Ja, die Kleine da.
Ich wollte gerade sagen, in ihrem Flur hängt ein großes Bild von einer Künstlerin, wo so verschiedene Fotos miteinander in Collage gesetzt wurden. Da ist der Platz vom KZ aufgenommen und ihre kleine Cousine ist davor. Was ist mit Rosel passiert?
Rosel, wie das so war, die wurden alle verhaftet. Ich glaube, es war 41 oder aus Friesland wurde judenrein erklärt, 1940. Und die sind dann bei Bremen, Blumenthal bei Bremen, sind die von der Gestapo hingeschickt worden. Und 1941, glaube ich, sind die verhaftet worden und sind nach Minsk gekommen. Und da sind die erschossen worden oder was. Und diese kleine Rosel, die ich noch gekannt habe als kleines Kind, sie ist 35 geboren. Ja, das war mein Lieblingskleine.
Erinnerungen hier im Deutschlandfunk Kultur von Albrecht Weinberg. Er hat erst nach Jahrzehnten eigentlich wirklich begonnen, darüber zu sprechen, was ihm angetan worden ist. Wie seine heutige Mitbewohnerin Gerda Denikas ihn dazu ja eigentlich auch ein bisschen gebracht hat, zu erzählen, zu reden, das erfahren wir in der zweiten Stunde hier im Gespräch mit Albrecht Weinberg im Deutschlandfunk Kultur. Heute haben wir keinen Gast, sondern ich bin zu Gast. Ich bin zu Gast in Leer bei Albrecht Weinberg und Gerda Denikas. Hier in Ostfriesland hat Albrecht Weinberg seine Kindheit verbracht, bis die Nazis ihn und alle seine Familienmitglieder deportiert haben und nur wenige überlebten den Holocaust. Albrecht Weinberg kehrte als alter Mann aus der Emigration zurück nach Leer. Und trotz seiner inzwischen 100 Jahre, er ist vor einigen Wochen 100 geworden, geht er jede Woche in Schulen oder spricht vor Schülerinnen und Schülern über das, was ihm angetan worden ist. Für seine unermüdliche Aufklärungsarbeit ist er vielfach ausgezeichnet worden. Hier in der Wohnung hängen Ehrenurkunden. Aber Sie haben auch 2017 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und Sie wissen schon, was ich jetzt ansprechen will. Im Januar 2025 haben Sie das Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Warum haben Sie das gemacht?
Warum? Ich hatte eine gute Bekannte, seitdem ich wieder in Deutschland bin, Gitta Connemann. Ab und zu sind wir besucht worden von ihr.
CDU-Politikerin.
Ja. Und sie hat mit Merz.
Mit Friedrich Merz.
Und dass sie mit Merz die ASD ihre Hand gegeben haben. Die haben gewotet, wenn das so ist, dann ist es okay, dass ich mein Bundesverdienstkreuz zurückgebe.
Also es war Protest gegen die Abstimmung der CDU zusammen mit der AfD zur Migrationspolitik.
Ja, genau.
Du fühltest dich erinnert an damals?
Ja, ich habe mich erinnert, damals war ich 8 Jahre alt, wenn Hindenburg sich mit Hitler dasselbe Geschäft gemacht, die haben sich die Hand gereicht. Und was hat Hitler gemacht damals? Das erste war ein Boykotttag über ganz Deutschland gegen deutsche Bürger, nur die den jüdischen Glauben hatten. Da wurden schon die Fenster kaputt gehauen und sie wurden geschlagen und verhaftet und alles Mögliche. Und das ist mir, als ich weiß nicht, wo ich das hergekriegt habe, in dem Moment in den Kopf gegangen. Und da war ich ganz zufrieden mit meiner Decision, dass ich meine Meinung war, dass ich das Bundesverdienstkreuz
nicht mehr haben will. Sie und Ihre Schwester Friedel sind schließlich in ein Arbeitslager gekommen. Das war dann nahe Berlin. Und von dort haben Sie was sehr, sehr Mutiges gemacht. Sie haben Ihre Eltern, die ja inzwischen in diesem Judenhaus in Berlin lebten, an einem sogenannten Judenhaus, Sie haben sie dort besucht und sind auf dem Weg dorthin in ein Fotogeschäft gegangen. Und ich habe dieses Foto auch hier hängen sehen. Bei Ihnen am Bett hängt es. Die drei Geschwister schauen einen sehr ernst und auch ein bisschen ängstlich an. Erzählen Sie mal die Geschichte von diesem Foto.
Mein Bruder war damals schon in Berlin. Der hat uns vom Bahnhof Bellevue abgeholt. Der Weg war dann über die Spree, über eine Brücke. Und da kam die Kirchstraße. Kirchstraße 22 war das Judenhaus, wo meine Eltern drin waren. Aber wenn wir in der Kirchstraße vorbeigingen oder reingelaufen sind, da war auf der linken Seite ein Fotogeschäft mit einem Schild in der Tür. Dies ist ein arisches Geschäft, Juden keinen Zutritt oder so. Aber mein Bruder, der war ein Draufgänger, der hat sich da nicht viel drum gekümmert. Er hat uns da reingeschoben. Wenn man mich anguckt, da sieht man, dass ich die Hosen voll hatte. So eine Angst habe ich gehabt, dass ich erkannt wurde als Jude. Und der Fotograf hat ein Foto gemacht und Dieter hat nach 1-2 Tagen abgeholt. Aber diese Bilder sind alle von einem Mischling, der auch in Großbresen war. Der hat die Bilder gehabt, ob meine Mutter den die Bilder gegeben hat in den 42er Jahren. Der ist von Großbresen weg, wieder nach Berlin und hat dann für Bolle Milchkompanie gearbeitet.
Also, dass das Bild entstanden ist, das letzte Bild der drei Geschwister, die sie drei vereint, das ist eben dem Draufgängertum ihres Bruders zu verdanken, wie Sie es sagen. Aber dass das Bild überstanden hat, das ist ja eigentlich auch fast wie so ein Wunder, ne?
Also das ist ein Wunder.
Ja. Ich habe noch mal einen Brief von Ihrer Mutter. Sie waren eben mit Ihrer Schwester Friedel in dem Arbeitslager in Fürstenwalde, waren einmal bei Ihren Eltern gewesen. Und dann erfahren wir eben in einem Brief, den Ihre Mutter wieder an die ehemalige Nachbarin geschrieben hat.
Eines guten Tages wird wohl auch unsere Stunde schlagen. Bei uns im Haus ist alles kaputt. Die Fensterrahmen hängen raus, uns gegenüber viele Tote. Man macht schon was durch. Mein Mann und ich sind hier bei den Kindern, haben ein paar unerlaubte schöne Stunden gehabt. Kommen wir nach Hause? Vielleicht werden wir schon in Empfang genommen. Und mit.
So war's.
So war's.
Die habt ihr auch nichts zu verlieren gehabt. Die haben den Mut gehabt, die sind bei uns in Hangelsberg eines Tages mit der S-Bahn und der Kleinbahn gekommen.
Das war das letzte Mal, dass Sie Ihre Eltern gesehen haben, oder?
Ja.
Unerlaubt schöne Stunden.
Ja, es waren schwere Stunden. Wir als Kinder waren froh, dass wir sie gesehen haben. Aber für eine Mutter war das nicht einfach.
Ihre Eltern sind dann auch nach Auschwitz deportiert worden?
Zuerst nach Theresienstadt. Aber das war ja nur ein Durchgangslager. Und von dort sind sie dann nach Auschwitz gekommen.
Das Arbeitslager ist irgendwann auch aufgelöst worden, in dem Sie und Ihre Schwester waren. Sie sind dann in der großen Hamburger Straße in Berlin in die jüdische Schule einquartiert worden mit hunderten anderer Menschen. Sie waren da gerade 18 Jahre alt. Was haben Sie da eigentlich gedacht?
Ich kann dir das nicht sagen. Nach einer Weile, da hat man gedacht, du bist nichts wert, du bist ein Unmensch, so wie wir angesehen wurden. Da gibt es keine Worte für.
Sie schreiben da auch, als Sie in die Züge dann gekommen sind, als Sie dann nach Auschwitz deportiert worden sind, ich hatte mich abgekoppelt von der Wirklichkeit, schreiben Sie.
Ja.
Das war 43 dann, als Sie Also die Ironie der Geschichte wollte es auch noch, dass Sie am 20. April an Hitlers Geburtstag in Auschwitz angekommen sind.
Er war sehr höflich, nicht? Uns ein Geschenk zu geben, freie Eisenbahnfahrt. Unglaublich.
Unglaublich, ja.
Stehplätze mit 70, 80, 90 Menschen in einem Viehwaggon. Keine Toilette, kein Wasser, kein Brot, kein gar nichts. Ich weiß auch heutzutage gar nicht, wie man das überstanden hat.
Sie beschreiben dann in dem Buch, wie Ihnen die Nummer auf den Arm tätowiert worden ist.
Wenn wir denn angekommen sind, raus aus den Waggons und so weiter, ältere Leute, da kann man keine Treppe oder Leiter, wo man sich festhalten konnte, die sind hingefallen und man wollte doch nicht geschlagen werden. Da sind wir über einen Haufen Menschen weg und dann standen da die Soldaten, SS-Leute, nicht? Und wurden angeschrien, raus, ihr Dreckleute und so weiter. Und er macht mit seiner rechten Hand. Wir waren 950 lebende Menschen von Berlin, einer von den letzten Transporten nach Auschwitz. Davon hat er 240 ausgesucht. Die sind nach Buna-Monowitz, IG Pharma, dort eine Factory gebaut. Und die Frauen und Kinder und Babys und Greise sind auf der linken Seite gegangen. Meine Schwester war weg, sozusagen. Hab sie die ganze Zeit nichts von gehört. Ungesehen. Aber wie das so war, nach der Befreiung hat man Häftlinge getroffen, überall auf den Straßen und so weiter. Und dann hat man gefragt, hast du dies gesehen und hast du jenen gesehen? Nicht?
Ja.
Und da haben wir uns Ende 45
wieder getroffen. Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie in Buna-Monowitz waren. Also das hieß auch Auschwitz 3, glaube ich. Und es war eins der Lager, das die deutsche Industrie gebaut hat. Also Sie haben da dann Schwerstarbeit geleistet.
Ja, wenn wir dorthin gekommen sind, ging es wieder antreten, ausziehen. Wir durften nur Schuhe und Gürtel behalten. Und dann wurden wir geschoren, wo der menschliche Körper Haare hatte. Und dann gingen wir weiter an den nächsten Stab. Da saß ein Häftling und ein SS-Mann. Und der hat uns dann tätowiert. Ich habe 116.927 gekriegt. Das sind ganz paar Leute auf einen Haufen. Und mein Freund, der auch da war, der kam von Aurich. Der ist nicht weit von hier, Aurich, die Stadt. Der hieß Bernie Wallheimer. Der war 116.928. Und wenn wir da so nackt gestanden haben und ohne Haare, wir haben uns angeguckt, 17, 18 Jahre alt, wir haben uns nicht erkannt. Und wenn der Groschen gefallen war, da haben wir angefangen zu lachen. Und da hat der Häftling auch wieder so mit seiner Hand gemacht, euch wird das Lachen schon vergehen. Und er hat so recht gehabt. Aber Bernie hat auch überlebt.
Sie haben gerade geschildert, wie Sie den Freund, wie man sich nicht erkennt. Sie haben Ihren Bruder getroffen.
Den habe ich auch hier, auf eine andere Art. Morgens beim Appell sind wir rumgelaufen wie ein Ameisenhaufen, dass man seine Gruppe kriegt zum Ausrücken zur Arbeit. Nicht? Und mit einmal steht mein Bruder vor mir. Er war ja schon im Februar gekommen, er war schon abgemagert. Und ich weiß nicht, ob wir uns umarmt haben oder ob wir gelacht haben. Aber man hat ja gar keine Zeit gehabt zu reden. Aber später haben wir uns getroffen und hat Dieter mir gesagt, wo arbeitest du? Da sage ich, ich bin in Kommando 3. Da sagt er, da musst du aber raus. Da kannst du nicht lange machen, dann bist du kaputt. Und dann hat er seinen Vorarbeiter oder seinen Capo gefragt, ob ich nicht auch in das Kommando kommen könnte.
Wo er selber war.
Da sind wir zusammen die ganze Zeit in Buna-Monowitz, in einem Bett geschlafen, mit mehreren anderen manchmal. Wir waren zusammen in Buna und das hat einem geholfen.
Wir beenden jetzt diese schrecklichen Erinnerungen mit einem Lied, was Sie sich auch gewünscht haben und machen einen Riesenwechsel. Sie haben sich den September-Song von Frank Sinatra gewünscht.
Ja.
Haben Sie Sinatra mal erlebt?
Da waren solche Travel Agencies in New York. Und da konnte man hingehen und sich registrieren, Geld anzahlen. Und wenn die 12 oder 16 oder 20 Leute zusammen hatten, dann konnte man an einen Urlaub gehen. Und wir sind dann nach Kalifornien mit dem Flieger nach San Francisco, von San Francisco nach Los Angeles und dann durch die Mojave Desert, Hoover Dam, ich werde das nie vergessen. Und dann in Las Vegas. Und in Las Vegas waren wir in ein Hotel untergebracht und da war Frank Sinatra auf der Bühne.
Ich glaube, einen krasseren Unterschied von zwei Erinnerungen kann man überhaupt nicht haben, als das, was Sie uns jetzt hier innerhalb von einer Minute vielleicht geschildert haben. Das lassen wir mal sacken mit dem Song jetzt von Frank Sinatra, September Song.
Precious days I'll spend with you.
Frank Sinatras September-Song, den sich Albrecht Weinberg gewünscht hat. Im April 1945 war Albrecht Weinberg im KZ Bergen-Belsen. Die sind eben von Auschwitz-Monowitz nach Bergen-Belsen mit mehreren verschiedenen Todesmärschen dann dort in Bergen-Belsen befreit worden von den britischen Truppen. Also dieses befreit worden, das ist ja auch, konnten Sie das überhaupt fassen, was da passiert, als dann die britischen Soldaten da waren?
Ich hab auf dem Appellplatz gelegen, ich bin gar nicht mehr in einen Block reingekommen. Ich glaube, ich habe da 2-3 Tage zwischen halbtote, tote Menschen, Häftlinge gelegen. Ich muss wohl wieder zu mir gekommen sein. Ich hab mich bewegt und da sind kommen da 3 Tanks oder Panzers reingefahren. Und dann waren das die Engländer. Natürlich haben sie uns unter die Arme gegriffen, aber das war ja nur so eine Frontgruppe. Die konnten ja nicht keine Supplies, Essen oder sowas mit sich schleppen. Aber am nächsten Tag oder einen Tag 2-3 später, da kamen sie mit einem LKW. Wir wurden erstmal entlaust. Wir hatten ja Ungeziefer und Krankheiten. Wir wurden untersucht und geholfen und gewaschen und so. Und dann haben sie uns ein Stück Weißbrot gegeben und ein Stück Butter. Und das war nicht gut. Wir konnten es wohl
gar nicht vertragen.
Es ist durchgegangen wie ein Lauffeuer, nicht? Und da sind noch viele Leute gestorben. Aber da haben ja so viele Tote gelegen. Das war ein Friedhof, wo die Leichen nicht begraben waren.
Sie haben vorhin gesagt, nach der Befreiung hat man sich irgendwie auf der Straße getroffen und hat sich dann gefragt.
Ja. Mundfunk.
Und über diesen Mundfunk sind Sie dann wieder mit Ihren Geschwistern zusammengekommen?
Nee, mit Friel.
Mit Ihrer Schwester?
Ja, von unserem Bruder haben wir gar nichts gewusst. Der ist von der russischen Armee befreit worden, in Pommern irgendwo. Mhm. Aber der ist wieder hier nach Leer gekommen. Aber wir, Friel und ich, wir wollten hier nicht her für kein Geld in der Welt damals.
Ihr Bruder ist verunglückt?
Ja,
Ihr Bruder ist
so sagt man. Aber in meinem Hinterkopf ist was anderes. Da waren noch Ex-Party-Members. Die sind nicht mit offenen Armen empfangen worden hier in Leer. Wenn wir durch die Straßen gegangen sind, die Leute, da ist nicht ein Nachbar gekommen und hat gesagt, hier, das sind unsere Nachbarn und so. Was macht ihr hier? Die haben hinter den Gardinen gestanden und ja. Und wenn schon jemand gesagt hat, oh, das sind ja die Juden, die werden nach dem Osten abtransportiert, das wurde gesagt.
Ja, und deswegen, also weil sie dachten, alle, die wir jetzt treffen, wenn wir hinfahren, haben ja gewusst, was passiert ist und haben nichts gemacht. Damit konnten sie und wollten sie sich nicht konfrontieren, damit wollten sie nichts zu tun.
Natürlich nicht.
Ja. Haben Sie sich mit Ihrer Schwester, also haben Sie untereinander darüber gesprochen, was Sie erlitten haben?
Ja. Aber von zu Hause her hat man jüdische Feiertage gefeiert, ja. Man hat einen jüdischen Glauben gehabt, sagen wir mal so. Aber wir sind nie wieder in ein Gotteshaus reingegangen, in eine Synagoge. Wir haben das nicht verarbeiten können. Ich glaube ja auch nicht, ich persönlich, dass da oben über die Wolken jeder hat einen Gott, jede Religion hat seinen eigenen Gott. dann wäre Auschwitz nicht gewesen, wenn das sowas ist.
Gott hätte das nicht zulassen können, meinen Sie?
Das ist Politik und Religion. Da kann man mit Leuten nicht reden. Das ist jeder seine Privatsache.
Sie haben mit Ihrer Schwester damals, also wie ich gesagt habe, also das, was Ihre Mutter sich gewünscht hat, das haben Sie eigentlich dann ein Leben lang auch gelebt. Sie haben mit Ihrer Schwester, sind Sie dann in die USA ausgewandert. Ja. Hatten Sie da eigentlich eine Vorstellung vom Leben in den USA?
Also nee, keine Ahnung.
Sind Sie einfach los und sind in New York gelandet?
Ja, aber wir waren ja eine Gruppe Überlebende und wir sind dann in ein Hotel untergekommen. Leute sind gekommen, haben uns Klamotten gegeben und haben Essen gehabt die ersten Tage und Wochen. Und ich bin auf die Straße gegangen und da sehe ich ein Schild im Fenster, Boy Wanted. Und dann bin ich da rein und da war ein Kolonialwaren-Ecke und ein Fruchtladen in der einen und hinten waren Fleischer. Und der brauchte einen Laufjungen, wenn die Kundschaft angerufen hat, der hat geliefert dann die Bestellung. Ich mit meinem No English und er kam 1800 so und so viel von Elsass-Lothringen, er konnte ein paar Worte Deutsch. Und wir haben uns da so ein Verständnis zusammengebaut. Und ich habe wohl gehört, $25 die Woche, das war mir gut genug.
Und dann sind Sie Laufjunge geworden.
Dann bin ich Laufjunge geworden. Waren Sie mal in New York?
Ja.
Kennen Sie da oben Central Park in der Nachbarschaft?
Ja.
Da war das Geschäft.
Da war das Geschäft.
Und Fifth Avenue, Madison Avenue, das habe ich gekannt wie meine linke Tasche. Ich bin da rumgelaufen den ganzen Tag.
Ja.
Und da habe ich einen Kopf voll Haare gehabt. Und ich,
Sie waren Anfang 20.
Und ich bin gerne am Sonntag nach Coney Island gefahren, habe mich in der Sonne gelegt. Darum habe ich jetzt Sonnenkrebs oder wie sich das heißt. Ja.
Also Sie konnten dann schon auch das Leben auch genießen.
Das war wunderbar. Der Unterschied von diese 12 Jahre Nazism und dann zum Freien, da war eine Statue of Liberty, wenn wir angekommen sind im Hafen von New York.
Und darunter sollte Ihr Leben jetzt stehen, ne? Unter dem Zeichen Liberty. Ja. Sie haben mit Ihrer Schwester dann jahrzehntelang zusammengelebt.
Ja.
Waren Sie sich Familie genug? Wollten Sie, ich meine, Sie waren, als Sie nach Amerika gegangen sind, Anfang 20, wollten Sie keine Familie haben?
Nee, wir haben uns auch abgesprochen. Heiraten ist okay, aber nicht keine jüdischen Kinder in der Welt zu sehen. Dass die durchmachen müssen, was wir mitgemacht haben, eventuell nicht. Aber sie hat doch einen Freund gehabt. Er wollte heiraten. Ich weiß nicht, was zwischen den beiden passiert war, warum die nicht geheiratet haben. Er wollte nach Kalifornien und er ist dann abgehauen nach Kalifornien. Und Friedel und ich haben uns dann eine Wohnung besorgt und wie das so ist. Und ich habe dann das Geschäft mit einem Kumpel angefangen, 6 Tage die Woche. Ich habe nicht viel Zeit gehabt für Dating und so weiter. Und eine Woche nach der anderen, nicht? Das ging ganz schnell.
Und so gingen ganz schnell Jahrzehnte rum.
Ja, ist man alt geworden.
Haben Sie eigentlich andere Überlebende getroffen?
Ja, wir haben wenig Amerikaner kennengelernt. Wir haben mostly mit Überlebenden zusammengewesen. Wenn man irgendwann mal zum Strand gegangen ist oder wenn man am Sonntag im Wald gegangen ist und hat Picknick gemacht und einmal im Jahr 2 Wochen Urlaub in die Catskill Mountains und so. Aber große Sprünge haben wir nicht gemacht. Mhm. Aber nachher in den 60er, 70er Jahren, wenn es uns finanziell besser ging, ist man mit solchen Gruppen losgeschoben für 2 Wochen.
Wie Sie uns geschildert haben, wie Sie Frank Sinatra getroffen haben, zum Beispiel, eine der vielen Erinnerungen.
Ja, nach Kalifornien.
Ja, und Deutschland war eben komplett abgehakt bis ein Brief gekommen ist, und darüber erzählen wir hier gleich im Gespräch mit Albrecht Weinberg, ein Brief aus Leer kam in New York an. Dazu gleich mehr hier im Deutschlandfunk Kultur.
Zum mir ist gekommen, a Cousine, schön wie golde Siege, wenn die Grine Bäckerlach wie Reute Pomeranzen. Fieserlach, was werden sich zum Tanzen? Heint er sich begegnen, mein Cousine, und ich frage, machst du etwas Grine? Sieht sie ab und legen in ihr Mine, brennen so Columbus in Medine. Sieht sie ab und legen in ihr Mine, brennen so Columbus in Medine.
Das war Theodor Beichel von dem Album Yiddish Theatre and Folk Songs. Ich bin hier heute bei Albrecht Weinberg und Gerda Denekas in Ostfriesland zu Besuch. Die beiden lernten sich kennen, als die Geschwister Weinberg dann nach vielen, vielen Jahrzehnten Ende der 80er Jahre wieder nach Deutschland gezogen sind. Den Kontakt mit Deutschland, den wollte ich nochmal hören, Herr Weinberg. Mitte der 80er Jahre, da kam ein Brief an aus Leer und da wurde geschrieben, dass man an das 100. Gründungsdatum der Synagoge in Leer erinnern wollte. Und da hat man sich hier in Leer aufgemacht und hat Überlebende gesucht und hat unter anderem sie und ihre Schwester gefunden und hat ihnen geschrieben. Deutschland war abgehakt für sie, wollten sie nichts mit zu tun haben. Was war das für ein Moment, als dieser Brief da bei ihnen war?
Exakt die, was Sie jetzt gesagt haben. Wir haben den Brief gelesen, wir fahren doch nicht wieder nach, wir gehen doch nicht wieder nach Deutschland, was man uns so angetan hat. Hab den Brief in die Schublade geschmissen und hab nie wieder eine Sehnsucht gehabt, den Brief nochmal zu lesen. Aber ein paar Wochen später kam ein Brief von einem Religionslehrer, hier von Lehe, und der hat ein Foto in dem Brief gehabt von der ehemaligen jüdischen Schule mit den Schulkindern. Und da waren meine Cousins drauf und da konnte ich ja noch sehen und ich konnte sie noch erkundigen, wie, wer und Namen und so weiter und so fort. Und wir gucken uns an und haben wir unsere Meinung geändert. Lass uns mal fahren. Und da sind wir hierher gekommen. Es waren zwei gute, wunderbare Wochen. Und nachher beim Abschied, man hat sich die Adressen ausgewechselt untereinander und zu den Feiertagen hat man sich geschrieben. Und wenn Friedel den schweren Schlaganfall gekriegt hat, da haben die das irgendwie erfahren und kam ein Brief von einem Religionslehrer: Ihr müsst nach Leer kommen, wir werden euch helfen. Und das hab ich gemacht. Friedel war ja schon nicht mehr ansprechbar. Hab die Bude abgeschlossen. Zwei Liraner sind gekommen nach Amerika. Wir haben ein paar Klamotten in den Koffer getan und sind nach Leer gekommen.
Das war dann schon in den 2000er Jahren.
Ja, 2012.
Da kommen Sie jetzt ins Spiel, Frau Denekas. Sie waren in dem Heim.
Da war ich Altenpflegerin. Und ich musste noch ein Jahr arbeiten und freute mich schon auf meinen wohlverdienten Ruhestand. Dann hat eines Tages, hat mein Chef mir dann gesagt, dass zwei Amerikaner im Anflug sind. Ich sollte mich da ein bisschen mehr drum kümmern. Also ich würde ein bisschen mehr Zeit kriegen, weil Zeit hat man als Altenpflegerin ja nicht. Man ist ja immer gehetzt von einem zum anderen. Aber das wollte er mir zubilligen, dass ich im Anfang mich ein bisschen mehr um die kümmere. Am nächsten Tag kamen die dann im Krankentransport. Ja, wir hatten dann Tee eingedeckt und alles.
So typischer Ostfriesentee, so schätze typisch ich mal. So wie wir hier jetzt auch
sitzen. Und so. Aber davon wollte der Amerikaner Albrecht Weinberg gar nichts hören und sehen. Der war nur besorgt um seine Schwester. Seine Schwester war schwerst Pflegefall. Also die konnte kaum sprechen, war halbseitig gelähmt. Also die musste auf eine Pflegestation. Und er war ja so eigentlich, außer dass er nicht so gut sehen konnte, war er noch ganz fit. Abgemagert wohl und war so typisch amerikanisch angezogen, so mit einer ganz weiten Jeans und so einem bunten Blouson und New York Cappy auf. Und er saß unentwegt 24 Stunden bei seiner Schwester am Bett. Weil sobald er weg war und sie das spürte, fing sie an zu schreien. Also sie muss wohl ein ganz schlimmes Holocaust-Syndrom gehabt haben.
Wussten Sie eigentlich, was was die Vergangenheit der Geschwister war? Hatten zwei Amerikaner, waren ihnen angekündigt.
Ja, zwei Amerikaner. Und mein Chef hat nicht gesagt, was die hinter sich hatten. Gar nichts. Es gibt so ein Fotobuch, so ein Familienfotobuch, wo alles drinsteht. Das hat mal einer hier aus Leer angefertigt. Aus Anlass der Stolpersteinverlegung in Rauderfehn damals. Und das hat er mir gegeben. Und dann habe ich das mit ins Schwesternzimmer genommen und ich war total perplex.
Da haben Sie überhaupt erst erfahren?
Da habe ich das erst erfahren, dass das Holocaust-Überlebende sind. Ich habe mich schon immer interessiert, also rein privat, und habe auch alles, was im Fernsehen so gezeigt wurde, das habe ich immer geguckt, diese Holocaust-Serie und alles. Aber ich hatte noch nie Kontakt mit irgendwelchen. Und da war ich so, da bin ich mit diesem Heft, mit diesem Buch ins Schwesternzimmer gegangen und habe gesagt, ich weiß es noch wie heute, wisst ihr eigentlich, was wir hier für Leute haben? Was das für welche sind? Nö. Ich sagte, das sind Holocaust-Überlebende und zeigte das Buch dann so und habe das da auch hingelegt, dass sich das der ein oder andere mal anguckt. Das interessierte die gar nicht. Es war sogar so schlimm, das erzähle ich auch immer wieder, es war sogar so schlimm, da einer ist hinter mir hergekommen, ein Kollege, der war so um die 40. Kannst du mir mal sagen, was Holocaust ist? Also das ist jetzt, wo ich da ja so 150%ig drin bin, ist für mich das so unfassbar. Aber und ich glaube auch, meine Kollegen hatten eine gewisse Scheu, mit ihm zu reden. Hat man ja auch im Anfang. Mhm. Nicht? Und dann müssen Altenpfleger ja immer eine Biografie schreiben von jedem alten Menschen, damit man ein bisschen sich in die hineinversetzen kann. Ist manchmal sehr schwer, weil manchmal erzählt keiner was. Und diese Formulare, die es dafür gibt, die reichten ja überhaupt nicht aus für sein Leben. Nicht? Das haben wir dann so nach einer Woche, hatte ich erst ein bisschen Scheu, machst den ja gar nicht fragen und so. Aber nee, frag man, sagte er dann.
War das erste Mal, dass Sie jemand so gefragt hat, nachdem?
Ja.
Dass Sie persönlich so gefragt worden sind?
Ich wollte nie darüber reden. Ich wollte das wegschieben aus meinem Kopf. Aber es geht nicht zum Wegschieben, es ist immer noch da.
Mein Sohn sagt immer, du hast bei ihm den Stöpsel gezogen,
ja,
dass das raussprudelt. Seitdem redet er. Also seine Schwester ist dann ja leider nach 3 Monaten verstorben. Und dann nach einer gewissen Trauerzeit habe ich dann mit ihm in Absprache mit ihm in Bergen-Belsen angerufen und habe Mittelbau-Dora, dass er wieder in Deutschland lebt. Und die haben sich dann sofort gemeldet und haben uns eingeladen. Zu 3 Tage waren wir in Bergen-Belsen und haben mit den dortigen Historikerinnen und hat er das alles erzählt.
Frau Denecker sagt gerade, wie so ein Stöpsel gezogen. Und Sie haben gerade gesagt, ich wollte bis dahin eigentlich nicht darüber reden.
Ich habe nur mit Überlebenden gesprochen. Das war ganz natürlich. Man hat über KZ gesprochen. Aber mit Fremden oder mit, sagen wir mal, mit Anführungsstrichen mit Amerikanern, konnten wir darüber nicht reden, weil wir gedacht haben, was uns passiert ist, das war ja noch niemals da. Das ist ja so unmöglich. Und wenn man dann schon jemand kommt, der einem das Ohr gegeben hat für ein paar Minuten, dann hat er gesagt, you must forget. Ja. Er war Amerikaner und du warst ein Überlebender. You must forget. Das geht einfach nicht.
Gerda Dinekers hat das anders gemacht.
Ja, Gerda Dinekers ist vollkommen anders. Die hat mich umgedreht, hat mich auf den Kopf gestellt.
Es war von Anfang an so eine besondere Beziehung zwischen uns, nicht? Also auf der einen Seite hatte ich unheimlich Mitleid. Man kann das gar nicht fassen. Man kann das ja nicht begreifen. Das kann man ja alles gar nicht. Und ich höre das jetzt seit 10 Jahren, Tag für Tag. Und trotzdem kann ich es nicht begreifen und kann mich da nicht hineinversetzen. Aber ja, die Vertrautheit wurde immer mehr. Ich habe dann jede freie Minute, die ich mir dann abzwacken konnte, während meiner Dienstzeit, habe ich dann bei ihm im Zimmer gesessen, als seine Schwester dann, als ich gemerkt habe, dass seine Schwester wohl auf dem Weg war, da bin ich dann nachts, habe ich abends, ich hätte eigentlich normalerweise um 8 Uhr Feierabend gehabt, da habe ich meinen Mann angerufen, habe gesagt, ich komme heute Nacht nicht nach Hause, ich bleibe bei Albrecht. Der kannte ihn dann schon, ich hatte ihn ab und zu mal mit nach Hause genommen. Ich sage, mit der Schwester geht das zu Ende. Und dann haben wir die ganze Nacht bei ihr am Bett gesessen, wir beide. Er tat mir einfach leid. Ich habe mir das immer vorgestellt, der hat jetzt 60 Jahre seines Lebens hat er in Amerika gelebt und kommt hier jetzt her. Und nach 3 Monaten ist seine Schwester jetzt verstorben. Und nun ist er hier in einem praktisch fremden Land, wenn man so will, unter fremden Menschen. Nicht? Das ist schon was. Aber das haben wir ganz gut gemeistert. Nicht? Ich habe dich dann ja adoptiert, so wie du immer sagst.
Was Besseres konnte mir nicht passieren in meine letzten Jahre auf dieser Welt. Die Denekers Familie kennenzulernen. Und dass sie mich noch überhaupt aufgenommen hat. Ich wollte nicht.
Du meinst hierher jetzt, ja.
WG. Ich habe gar nicht gewusst, was WG ist. Das ist ja bezeichnet. Aber da war ich schon ein alter Mann und ich weiß, was passiert mit alten Leuten.
Aber bei Ihnen passiert es eben anders. Also im hohen Alter noch eine Wohngemeinschaft gegründet. Hier sind wir heute zu Gast.
Ja, ich glaube, wenn sie gewusst hätte, dass ich 100 Jahre alt war, hätte sie es nicht gemacht.
Oder darüber sage ich jetzt nichts.
Wir hören schon, das Zusammenleben funktioniert auf jeden Fall hier ganz wunderbar und mit sehr viel Humor. Gerda Denekers und Albrecht Weinberg. Passende Musik dazu, Save a Little Love for Me, Maya Fadiva, hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Wohngemeinschaft Weinberg-Denekers genießen wir hier heute im Gespräch. Albrecht Weinberg und Gerda Denekers. Die Wohngemeinschaft kam durch Corona zustande, ne?
Ja, das war Corona die Zeit. Ich war da ja schon etliche Jahre im Ruhestand. Mein Mann war inzwischen verstorben. Und ich besuchte eigentlich jeden Tag Albrecht. Ich ging immer so gegen 4:30 ins Heim. Wir haben Tee getrunken, wir haben Abendbrot gegessen. Ich habe ihm immer viel vorgelesen, weil er selber nicht mehr so lesen kann. Bücher, jede Menge Bücher haben wir gelesen. Und dann kam Corona. Und dann haben wir ja trotzdem immer Corona ausgetrickst. Also ich hatte dann auch nebenbei bemerkt, hatte ich ihn sonntags, holte ich ihn immer zu mir nach Hause zum Essen. Und dann kam Corona und er durfte ja nicht mehr aus dem Heim raus. Und wir hatten ja auch schon damals in der Zeit sehr viele Termine immer zu den Schulen und so. Da habe ich ihn immer dann hingefahren. Und habe ich ihn immer angerufen und habe gesagt, geh mal ins Erdgeschoss. Ich kannte das Heim ja, weil ich da ja gearbeitet habe. Und geh mal ins Erdgeschoss, immer um die Mittagszeit, wenn da nicht so viel Personal ist. Er hat von innen dann das Fenster aufgemacht und ich habe ihm dann eine Tüte mit gekochtem Essen rübergegeben. Er hatte eine Mikrowelle in seinem Zimmer und er hat mir die leeren Kisten dann wieder zurückgegeben.
Kann man sich richtig vorstellen, wie sie am Fenster stehen.
Ja, und das wurde dann beobachtet. Und das wurde dann verpetzt zur Leitung. Und dann musste ich irgendwann mal kommen und sagen, so und so geht das nicht und so. Ich sage, kann ich nicht verstehen, warum. Wir haben beide Maske auf, wir kommen uns ja gar nicht nahe, was soll das? Aber nein, es ging nicht. Und dann bin ich wütend geworden. Ich wohnte hier in diesem Haus unten in einer kleineren Wohnung. Und diese Wohnung, wo wir hier jetzt sitzen, die war frei. Die war schon 1-2 Monate frei. Und bin ich zu unserem Vermieter gefahren, direkt vom Heim dahin, in meiner Wut. Und habe ihm das erzählt. Ich würde ganz gerne die Wohnung oben mieten. Ich würde Herrn Weinberg gerne zu mir holen, weil der geht kaputt in dieser Zeit. Der hat keine Ansprache mehr. Er hat keinen Kontakt zu anderen Leuten, wurde ja auch nicht gewünscht. Und es kann ihn ja auch keiner besuchen. Und der vereinsamt da total. Und dieser Mann, der braucht Unterhaltung, der braucht Ansprache, der braucht Diskussionen, der braucht vom täglichen Leben, der braucht Informationen und das hat er alles nicht und die Schwestern haben ja auch gar keine Zeit, das zu machen. Und dann sagte unser Vermieter sofort, ja, ich rufe gleich an, damit sie morgen die Schlüssel kriegen. Das war dann auch so und ich kriegte von sofort, konnte ich über diese Wohnung verfügen und dann musste ich ihn aber ja noch überzeugen.
Und sie wollten ja nicht.
Und er wollte nicht. Nee, er wollte mir nicht zur Last fallen.
War das der Gedanke, nicht zur Last fallen?
Ja. Ich weiß, was ein alten Mensch, ich habe es doch gesehen im Heim, im Altenheim, was ich mit alten Menschen
tue. Aber der Vorteil war ja, ich kannte ihn ja schon ein paar Jahre und ich wusste, was für ein liebenswürdiger Mann er ist. Also der ist, ich sage immer, wenn ich meinen Vater hätte, ich nicht in diese Wohnung genommen, weil das war nämlich so ein richtiges Enkelpaket, auf Deutsch gesagt. Aber er ist einfach ein netter Mensch. Und natürlich zanken wir uns auch ab und zu mal. Aber dann ist das gleich wieder vorbei.
Wie haben denn Kollegen, Freunde, wie haben denn Ihre Söhne reagiert auf die Idee?
Ja, meine Söhne, die kannten ihn ja schon. Ich habe auch 5 Enkelkinder. Und für ihn ist Albrecht immer, der ging immer mit zu Geburtstagen überall hin. Die fanden das gut.
Die fanden das gut?
Ja.
Sie konnten Gerda Denikers ja auch noch was zeigen. Sie sind noch zusammen nach New York gefahren.
Das war 2018, ja. Das war nur gerade vor Corona, nicht?
Das war wunderbar.
Was konnten Sie zeigen?
Alles.
Ich habe viel gezeigt. Die kennt Manhattan in und aus.
Ja, wir sind morgens immer in einem Diner frühstücken gewesen und dann ist er in den Rollstuhl und dann sind wir Tag für Tag bei herrlichstem Wetter durch Manhattan gelaufen, von der einen Ecke zur anderen, von Ost nach West und er wusste, er konnte mir immer nicht immer die Straßen, wo sind wir denn jetzt, sagt er. Ich sag, die und die
Weil
Straße.
Weil sie es nicht mehr so erkennen konnten, ne?
Ja.
Und dann wussten sie aber sofort, wo sie sind und die Geschichte dazu.
Ja, die und die Straße. Und da sagt er, du musst noch 2 Straßen weiter, da sind wir dann bei Bloomingdale's, großer Laden. Oder was anderes, oder Macy's oder was auch immer. Das war super, war ganz toll.
Wir haben eine Kutschfahrt gemacht
im Central Park.
Wir waren in der Barbican Plaza.
Ja.
Wir waren in der großen Synagoge an der Fifth Avenue.
Ja. Und wir waren, das war ja auf einer Christmas-Show in Radio City.
Oh ja, die Rockettes.
Ja, da waren die, schmissen ihre Beine da in die Luft.
Also da kann man sich richtig vorstellen, wie Sie als über 90-Jähriger in New York die Reiseführung übernehmen.
Das stimmt. Er wusste immer, wo wir waren.
Also man kriegt hier einen kleinen Eindruck, wie viele unterschiedliche Dinge Sie gemeinsam hier erleben, aber eben auch auf die Beine stellen. Eine Sache noch, weil die Zeit ja auch rennt, die Lebenszeit. Und Sie in Ihrer Erinnerung ergeben Sie in Dutzenden Veranstaltungen weiter. Sie haben ja davon erzählt, auch jetzt noch fast jeden Tag eine Veranstaltung als 100-Jähriger. Sie haben sich aber auch an einem Buch beteiligt. Ich habe es schon erwähnt, damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm. Zusammen mit Nicolas Büchse, der hat das Buch geschrieben. Damit sind Sie auch auf Veranstaltungen, auf Lesungen. Und da interessiert mich noch etwas, weil klang hier ganz kurz auch an, als Sie noch in dem Heim lebten, dass Sie eigentlich auch nicht unbedingt Kontakt haben wollten mit den anderen Heimbewohnern. Auf den Veranstaltungen kommen auch immer ältere oder alte Deutsche auf Sie zu und wollen mit Ihnen reden über die eigene Erinnerung.
Ja, das war nicht zu viel, aber wenn ich jemand auf dem Flur gesehen habe, wenn ich aus meinem Zimmer rausgegangen bin, automatisch ging das, bist du jemand, der eine Uniform angehabt hat? Hast du dies gemacht? Automatisch war das so. Das bin ich immer meistens in mein Zimmer gewesen.
Sie wollten sich diese Fragen nicht immer stellen müssen, was ihr Gegenüber gemacht hat.
Es kommt immer wieder, aber...
Naja, aber auch dieser Satz, wir haben das alles nicht gewusst. Mit dem werden Sie wahrscheinlich auch immer wieder konfrontiert.
Ja.
Es sind viele auch geschockt. Also das haben wir immer, wenn wir so Lesungen haben. Mhm. Wir waren jetzt hier in Leer, gibt es so eine Kulturveranstaltung, Zollhaus. Da können 600 Leute rein. Da haben wir jetzt schon 3-mal Lesungen gemacht an einem Sonntag. Da mussten wir 200 Leute wieder nach Hause schicken, weil die da gar nicht reinkamen. Wenn da mal Ältere kommen, die kommen dann tatsächlich auch zur Bühne am Ende und sind bedrückt. Nicht haben wir nicht gewusst, sagen die gar nicht, aber schockiert sind die, was er erlebt hat, als wenn die das nicht gewusst haben. Vor 3 Tagen waren wir hier in einer Ortschaft nicht weit weg. Das war in so einer kleineren, so, weiß gar nicht, 15.000 Gemeinde. Und da ist einer dann am Ende aufgestanden und der hat so geweint, auch ein älterer Mann, nicht ganz so alt wie er, aber der ist in Krakau geboren. Der hat richtig geweint, dass ihm das so leid tut, dass er das da erlebt hat in Auschwitz. Der war da auch überall schon gewesen und so. Aber das nochmal von einem Menschen und dann auch noch in diesem Alter zu hören, das hat ihn wohl so bewegt. Der musste das einfach erzählen. Vor all den Leuten hat er das da erzählt.
Und also es werden dann auch immer wieder auch so Wunden aufgerissen. Aber
das ist part of my life. Ich kann es nicht ändern. In irgendeiner Art bin ich noch gut zufrieden. Meine Eltern haben kein Grab gekriegt, aber mein Bruder und meine Schwester liegen hier auf dem jüdischen Friedhof und er ist nicht zerstört geworden während der Nazizeit. Und ich habe mein Kondominium da auch schon.
Ganz viele fragen mich auch, ist das nicht zu viel für ihn? Ich mache ja die Termine, nicht? Und sicher, also ein Termin am Tag, aber ich merke immer, wenn wir dann da waren oder da sind, dann ist er wach und dann erzählt er und es bei allem Schmerz und allem Schlimmen, was aber ja innerlich ist, das merkt man ja nicht nach außen, tut es ihm irgendwo auch gut, mit diesen Kindern zu sprechen und zu merken, wie aufgeschlossen die jungen Leute heute sind und wie ihm zugewandt vor allen Dingen. Die lieben ihn alle, also die müssen ihn alle anfassen und müssen die Nummer fotografieren und alles.
Mit diesem Bild vielleicht, das wir jetzt so vor unserem Auge haben, von den vielen Kindern, die um sie rumsitzen, mit dem wäre es vielleicht ganz schön, jetzt dieses Gespräch zu beenden, weil es ein Bild ist, was Sie eben so auch mögen, mit umringt von den Kindern. Also ich bedanke mich ganz herzlich für diese lange Zeit, die ich hier verbringen durfte. Vielen Dank, Albrecht Weinberg.
Thank you that you came. Ich bin froh, dass es in die Öffentlichkeit geht und dass es nicht vergessen wird.
Dankeschön auf jeden Fall dafür. Frau Denikers, Dankeschön für Ihre Unterstützung.
Gerne.